HR2 Kultur zum Nachhören. Camino.
Seit jeher kennen Religionen und Kulturen das Tabu. Tabuisierte Orte oder Gegenstände müssen streng gemieden werden. Der Vorstellung nach verfügen sie über geheime Kräfte, die dem Menschen gefährlich werden können. In unserer heutigen säkularen Gesellschaft gilt allerdings nicht das Tabu, sondern eher der Tabubruch als kulturelle Leistung. Grenzen zu durchbrechen, zumal wenn sie religiös begründet sind, wird als Akt der Befreiung verstanden. Aber kann eine Gesellschaft ganz ohne Tabus leben? Wann ist es sinnvoll, Tabus zu brechen? Und kann es sein, dass auch in der modernen Gesellschaft anstelle der alten wieder neue Tabus entstehen? Michael Hollenbach hat sich für Camino in HR2 Kultur mit der Lust am Tabubruch auseinandergesetzt.
Es gibt gar keine Religion ohne Tabus.
Die Täter sind natürlich nicht interessiert, dass ihr Tabubruch aufgedeckt wird.
Es gibt so viele Dinge, die immer gegen den Mainstream erkämpft werden mussten.
Eine tabulose Gesellschaft gibt es nicht.
Wir Deutschen sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt.
Das ist ein also bewusster und geplanter Tabubruch.
Tabu, Tabu.
Tabus sind Meidungsgebote, deren Übertretung mit Ausschluss aus der Gemeinschaft bedroht ist.
Der Kölner Psychiater Hartmut Kraft.
Und das Wichtige dabei ist der zweite Teil natürlich, dass eine Gemeinschaft bei Übertretung eines Meidungsgebotes mit dem Ausschluss droht, dann geht es doch um etwas sehr, sehr Wichtiges. Es geht eigentlich um die Identität der Gemeinschaft, die sich mit Tabus schützt, klarstellt, was gehört zu uns, was gehört nicht zu uns und dementsprechend einen Tabubrecher mit dem Ausschluss bedroht.
So wird zum Beispiel in der katholischen Kirche exkommuniziert, wer das Beichtgeheimnis verletzt, aktiv an einer Abtreibung beteiligt ist, wer sich der Häresie, der Apostasie oder des Schismas schuldig macht, also der Irrlehre, des Glaubensabfalls oder der Spaltung. Tabu. Der Begriff tauchte im europäischen Raum zum ersten Mal Ende des 18. Jahrhunderts auf. Der englische Seefahrer James Cook entdeckte in Polynesien das religiöse Konzept des Tabus.
Das Tabu oder Tapu Kapu ist ein Verbot.
Ulrich Menter ist Mitarbeiter des Stuttgarter Lindenmuseums für Völkerkunde.
Eigentlich eine Kennzeichnung von Dingen, Menschen, Bereichen, Tätigkeiten, die dem Heiligen zugeordnet werden, die in Bezug zum Göttlichen stehen und die für viele Menschen gefährlich sein können und mit denen sie sich nicht konfrontieren sollten.
Es gibt gar keine Religion ohne Tabus. Im ursprünglichen Wortsinn heißt es außerordentlich und jede Religion arbeitet mit dem Außerordentlichen.
Der Ethnologe Thomas Hauschild ist Gastprofessor am Exzellenzcluster Religion und Politik der Uni Münster.
Tabus sind Ordnung. Die bieten im Alltag eine Orientierung.
So wie im Judentum.
Wir haben Beispiele aus der Zeit des Tempels noch. Was ist heilig, was ist profan? Also irgendetwas, was eigentlich zum Tempel oder zum Tempeldienst gehörte, das durfte eben nicht für profane Zwecke genommen werden. Wir haben Beispiele der rituellen Reinheit und Unreinheit in Bezug auf Sexualität. Wenn eine Frau in der Periode ist, dann darf der Mann mit ihr eben keine sexuelle Beziehung haben.
Als besonderes Beispiel, was im Judentum tabu ist, führt der Darmstädter Rabbiner Jehoshua Ahrens die Speisevorschriften an.
Es geht hier vor allem um den tierischen Konsum. Und hier merken wir, das hat was mit Ethik und mit Moral zu tun, weil Tiere sind eben auch Lebewesen wie wir und Tiere haben eben auch Seelen wie wir. Das heißt also, ich darf Tiere nicht einfach als Objekt betrachten, als Sache, die ich mir einfach bedienen kann und die ich nutzen kann, wie ich das möchte, sondern da gibt es eben ganz klare Regeln und Tabus.
Tabus in den Religionen wurden oft schriftlich niedergelegt, zum Beispiel in den 10 Geboten. Doch das ist nicht immer der Fall.
Tabus haben ein breites Spektrum der Vermittlung und es reicht wirklich von lautstark diskutierten Tabus, wie zum Beispiel in Deutschland das Antisemitismus-Tabu, Und es geht aber dann bis zu wirklich nonverbal, nicht sprachlich vermittelten Tabus, wo zum Beispiel in einer Familie klargestellt wird durch Räuspern, durch Heben der Augenbraue, durch Verlassen des Raumes, dass dieses Thema jetzt nicht erwünscht ist.
Zum Beispiel das Thema der nationalsozialistischen Vergangenheit innerhalb einer Familie. Alexandra Senft hat diesen Tabubruch gewagt. Sie ist die Enkeltochter von Hans Ludin. Der SA-Mann war in der Slowakei verantwortlich für den Tod von 60.000 deportierten Juden. Erika Ludin, das älteste Kind von Hans Ludin und die Mutter von Alexandra Senft, wurde nie mit dem Verbrechen und der Todesstrafe für ihren Vater fertig. Sie wurde zur Alkoholikerin und starb mit 64 Jahren. Auch Alexandra Senft fiel es früher schwer, mit ihrer Mutter über deren Nazi-Vater zu sprechen.
Weil ich ja natürlich merkte, dass wenn ich sie auf ihn ansprach, sie sofort betroffen war oder sogar weinte, dass sie damit eigentlich nicht umgehen konnte. Ich folglich also gelernt habe, das ist so ein Tabuthema, das fasst man lieber gar nicht an.
Bei vielen Kindern und Enkelkindern von Nazi-Verbrechern endet an diesem Punkt die Auseinandersetzung, das Nachfragen, das Bohren. Nicht so bei Alexandra Senft. Doch auch sie kostete es Überwindung, weiter zu fragen, zumal sie ein gutes Verhältnis zu ihrer Großmutter hatte, der Frau des NS-Verbrechers Hans Ludin. Bei einer Tagung in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme erläuterte sie:
Für mich war es das Allerschwierigste, die Angst meiner Familie zu verlieren im Laufe dieses Prozesses. Und ich habe gemerkt, ich muss mich da auch von vielen Idealen, die ich in Bezug auf meine Familie hatte, trennen.
Für einige Familienmitglieder war der Großvater Hans Ludin vom nationalsozialistischen Täter zu einem Opfer geworden, der von den Alliierten gehängt worden ist. Bis heute, und das ist typisch für viele Familien von Nazitätern, würden die Taten des Großvaters auch in ihrer Familie verharmlost, ja entschuldigt. Bis heute gelte für viele Familienangehörige der Spruch ihrer Oma:
Ein guter Mensch kann keine Verbrechen begehen.
Alexandra Senft hat ein Buch über ihren Großvater geschrieben. Nicht alle in ihrer Familie fanden das gut. Doch für einige war es auch eine Befreiung von der dunklen Last des Tabus.
Tabu.
Der Psychiater Hartmut Kraft, Autor des Buches »Die Lust am Tabubruch«, betont, Tabus seien eigentlich sehr wichtig für eine Gesellschaft, aber
Tabus, die überflüssig geworden sind, die dysfunktional geworden sind, wie zum Beispiel die verkrustete Sexualmoral der Nachkriegsära. In diesem Zusammenhang können wir sagen, dass Tabubrüche sicherlich notwendig sind, um einen Entwicklungsprozess in Gang zu setzen zu einer freieren Gesellschaft.
Wann ein Tabu zur Disposition steht, merkt man oft an den Reaktionen der Betroffenen.
Es ist immer ein recht positiver Schritt, wenn aus einem Tabu ein Streitthema wird, über das öffentlich gestritten, also diskutiert werden kann.
Das sieht der Ethnologe Thomas Hauschild ganz ähnlich. Tabus prägen die Ordnung einer Gruppe, einer Gesellschaft. Allerdings,
wenn der Punkt dann überzogen wird, wenn zu viel Tabuisierung herrscht, dann werden menschliche Ordnungen auch davon negativ beeinflusst. Da muss wieder eine Enttabuisierungswelle kommen.
Dieser Punkt sei im Islam aber längst überschritten, sagt Seyran Atesh. Die Feministin und Rechtsanwältin hat kürzlich in Berlin die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee gegründet. Aus Sicht des konservativen islamischen Mainstreams hat sie dabei gleich mehrere Tabus gebrochen.
Das allererste ist, dass wir als Männer und Frauen gemeinsam beten. Das geht gar nicht in den Augen vieler Konservativer und Orthodoxen. Und es gibt keine im Koran oder in den Hadithen nachweisbare Stelle, die das widerlegt. Also wir machen nichts, was gegen unsere Religion ist. Und das Tabu ist auch, dass wir ohne Kopftuch oder mit Kopftuch, je nachdem, wie die Frau das gerade möchte, beten, dass das beides geht und dass eine Frau durchaus vor einer gemischten Gruppe vorbetet. Das sind die drei großen Tabus. Aber das Allerschlimmste, was uns auch als Argument entgegengebracht wird, was wir machen, ist, dass Männer und Frauen zusammen beten.
Dementsprechend groß war die Empörung. Selbst die islamische Online-Satire-Seite Noctara reagierte nicht nur bissig ironisch, sondern eher giftig verletzend.
Im Islam gibt es Bekleidungsvorschriften, sowohl für Männer als auch für Frauen. Diese sind besonders im Gebet zu beachten, da sonst das ganze Prozedere für die Katz ist. Man geht ja auch nicht im Badeanzug zum Vorstellungsgespräch.
Seyran Atesh ist wenig überrascht über derartige Reaktionen.
Weil von Marokko bis Indonesien die gesamte islamische Welt extrem sexualisiert ist. Sie sexualisieren alles. Und sie sexualisieren eben auch diesen Besuch der Moschee. Und deshalb trennen sie Männer und Frauen, wo sie nur können.
Männer und Frauen gemeinsam beten, das fanden die Macher der Satire-Seite Noctara gar nicht lustig.
Wenn jedoch Männer und Frauen gemeinsam beten, dann hat der Vorbeter ein Mann zu sein. Und die Frauen stellen sich hinter den Männern auf. Das ist kein männlicher Chauvinismus, sondern eine Frage des Anstands.
Es ist absurd, was da an Argumenten kommt. Es liegt einfach daran, dass es Männer gibt, die Frauen immer als Sexualobjekt sehen. Und das ist ihr Problem.
Die in Istanbul geborene Seyran Atesh, die auch in der Deutschen Islamkonferenz mitwirkte, will bestimmte islamische Tabus aufbrechen.
Indem man was anderes vorlebt. Das ist das Einzige, wo man sagen kann, das führt zum Erfolg. Ich bin der Ansicht, dass das, was wir hier gemacht haben, genau der richtige Schritt ist. Nur wenn wir vorleben, es zeigen, dass es anders geht und auch den Kindern und Jugendlichen das anders erzählen, haben sie die Chance auszusuchen. Ich sage ja nicht, dass alle liberal werden müssen.
Die 54-jährige Rechtsanwältin weiß aber auch, dass sie bislang nur eine kleine Minderheit im Islam vertritt.
Es gibt so viele Dinge, die immer gegen den Mainstream erkämpft werden mussten. Es gab immer eine Bewegung, die mit wenigen Menschen begonnen hat, was dann nachher zum Mainstream wurde.
Tabu, tabu.
Ein anderes Tabuthema war jahrhundertelang die sexualisierte Gewalt in Familien. Der Psychiater Hartmut Kraft.
Es bestand einerseits Klarheit und offen diskutierte Einigkeit über das Verbot des elterlichen Inzests mit ihren Kindern, also des Kindesmissbrauches. Gleichzeitig, bei dieser Klarheit, die bestand, bestand eine größte Unklarheit und Verschwiegenheit über die Häufigkeit dieses Missbrauches.
Eines Missbrauchs, der nicht nur in Familien, sondern auch beispielsweise in Sportvereinen und kirchlichen Gruppen stattfand und bis vor wenigen Jahren unter der Decke gehalten wurde.
Das war eine Tabuisierung der Häufigkeit des Tabubruchs.
Obwohl sexualisierte Gewalt gegen Kinder und Jugendliche zu den großen Tabus zählt, wurden die Täter als Tabubrecher nicht zur Rechenschaft gezogen.
Wir wissen ja auch, mit welchem Interesse und welcher Macht so etwas aufrechterhalten wird. Die Täter sind natürlich nicht interessiert, dass ihr Tabubruch aufgedeckt wird. Und solange die Täter, in dem Falle die Männer, die männlich dominierte Gesellschaft, die Macht hat, hat sie auch geschafft, auch über die Gerichte, so viel Druck auszuüben, dass Zeugen eingeschüchtert waren, dass Opfer eingeschüchtert waren und dass es sehr häufig überhaupt nicht zu einer Verfolgung des Straftatbestandes, den es ja durchaus gab, kam.
Der Jesuitenpater Klaus Mertes wagte es vor 7 Jahren, den jahrzehntelangen sexuellen Missbrauch am Berliner Jesuitengymnasium Canisius-Kolleg öffentlich zu machen. Im Januar 2010 schrieb Mertes einen Brief an 600 ehemalige Schüler aus den betroffenen Jahrgängen der 70er und 80er Jahre. Der Jesuitenpater, der heute das Kolleg St. Blasien im Schwarzwald leitet, ermutigte mit seinem Vorgehen viele Opfer sexueller Gewalt, nicht nur am Canisius-Kolleg, ihr Schweigen zu brechen.
Das war für mich eine vollkommene Selbstverständlichkeit. Wenn Sie als Schulrektor einer Schule erfahren, dass vor 20, 30 Jahren mindestens 100 Jugendliche von einem Lehrer und dann 150 von zwei Lehrern sexuell missbraucht worden sind, dann gibt es gar keine andere Antwort als die, sich an die potenziell betroffenen Jahrgänge zu wenden und zu sagen, sprecht.
Innerhalb der katholischen Kirche stieß Mertes aber auch auf Kritik. Ihm wurde vorgeworfen, mit seinem Tabubruch beschmutze er das Ansehen seines Ordens und seiner Kirche.
Die Verwechslung beim Institutionenschutz besteht ja darin, dass man meint, die Institution zu schützen, wenn man vertuscht und verschweigt, um zu schützen, weil man dann im Kern natürlich der Institution auch schadet, nämlich ihre Glaubwürdigkeit. Die Aufklärung hat ja am Ende auch nochmal den Sinn, dass sie hilft, dass die Kirche als Institution an der Wahrheit wieder gesund wird. Denn das Ziel der Kirche kann doch nicht sein, Täter zu schützen, sondern das Ziel der Kirche muss ja sein, der Wahrheit die Ehre zu geben und Opfer vor Gewalt zu schützen.
7 Jahre nach der Aufdeckung der sexualisierten Gewalt in dem Jesuiteninternat ist Klaus Mertes von seiner Kirche enttäuscht.
Das eine ist die Enttäuschung über das, was in der Vergangenheit von der Institution unterlassen wurde. Also das eine sind die Täter, das andere sind diejenigen, die über die Taten wussten und dann unangemessen reagiert haben. Aber noch bitterer fand ich dann, wie man versucht hat, das Vertuschen zu vertuschen. Kann es denn wirklich sein, dass so viele, die in verantwortlichen Positionen der katholischen Kirche sind, tatsächlich der Imagefrage den Vorrang geben vor der Anerkennung der Wahrheit? Und ich musste diese Frage in vielen Fällen einfach mit Ja beantworten. Das war eine Enttäuschung.
Die innerkirchliche Kritik daran, dass er im Januar 2010 offenbar ein Tabu verletzt und nicht geschwiegen habe, sei durchaus kein Randphänomen.
Ich denke nochmal an so einen Satz wie den, den Papst Benedikt dann am Ende des Priesterjahres 2010 gesagt hat, der dann eben sagte, da hat uns mitten im Priesterjahr der Teufel Dreck ins Gesicht geschmissen. Und dann habe ich mir gefragt, wen meint er denn jetzt? Also, das ist doch schief.
Sexualisierte Gewalt an Minderjährigen ist in allen Gesellschaften tabu. Doch manche Vorgaben, manche Normen findet man nur in bestimmten Gemeinschaften.
Tabus wird es immer geben, weil jede Gemeinschaft sich definiert, das gehört zu uns und das gehört überhaupt nicht zu uns, das greift unsere Identität an.
Gerade in einer multikulturellen Gesellschaft wie der deutschen sei es wichtig, Tabus unterschiedlicher Gruppen zu verstehen, meint Hartmut Kraft.
Es gibt keine Möglichkeit, über Tabus zu reden, wenn wir nicht definieren, für welche Gruppe das Tabu gilt. Und wenn wir eine multikulturelle Gesellschaft haben, haben wir es mit sehr vielen unterschiedlichen Tabus zu tun, die jeweils nur für die Gruppe gelten. Und je vielfältiger wir in unserer Gesellschaft werden, haben wir mit sehr verschiedenen, unterschiedlichen Tabus der einzelnen Gruppen zu tun, die sich teilweise überschneiden, teilweise widersprechen und dann immer wieder ausgehandelt werden müssen.
Tabus wie zum Beispiel die Vorgabe, in manchen Religionsgemeinschaften wie bei den Jesiden nur innerhalb der eigenen Gruppe zu heiraten. Wer von dieser Norm abweicht, dem droht der Ausschluss aus der Gemeinschaft, aus der Großfamilie.
Das muss ich ja nicht teilen, aber ich denke, es ist gut für das Zusammenleben, wenn ich etwas akzeptieren kann, sofern es natürlich nicht meinem Verständnis zutiefst entgegenläuft.
Und wenn es den eigenen ethischen Auffassungen widerspricht, geht es dennoch um die Einhaltung einer demokratischen Diskussionskultur. Doch die wird vor allem im Internet häufig verletzt. Diese Erfahrung mit Hasskommentaren musste Annette Behnken machen. Vor 2 Jahren sprach die Pastorin in der ARD das Wort zum Sonntag. Das Thema Gender, es gibt mehr als Mann und Frau.
Die Vielfalt der Geschlechter ist keine Bedrohung, sondern eine Wirklichkeit. Schöpfung ist Vielfalt und Gott hat keinen Fehler gemacht, als er uns vielfältig schuf.
Nachdem dieses Wort zum Sonntag auf einer Facebook-Seite diffamiert wurde, erhielt Annette Behnken in den Tagen danach rund 500 Hassmails, vor allem aus dem evangelikalen Bereich.
Es war schon sowas wie dabei, verrecke und du gehörst in die Anstalt und viel sexualisiertes Zeugs, wer alles, was mit mir machen soll, wurde detailliert beschrieben. Ich wurde immer als Mann angesprochen, weil ich offenbar nicht wüsste, ob ich nun Mann oder Frau bin.
Die Pastorin vermutet vor allem einen Grund für die heftigen Reaktionen.
Offenbar ist es das Thema Identität, das viele Menschen sehr aggressiv macht und wo wahrscheinlich eine große Unsicherheit bei vielen Menschen ist. Nationale Identität, aber offensichtlich auch sexuelle Identität.
Auch Seyran Atesh, die Gründerin der liberalen Moschee, bekam zahlreiche beleidigende und menschenverachtende Posts.
Die Menschen trauen sich mit Fake-Namen und Fake-Accounts sehr viele Dinge zu sagen und zu versenden, die sie vorher sich nicht getraut hätten, weil diese Menschen sind feige. Es sind sehr feige Menschen, die nicht ihren Namen nennen und nicht ihre Anschrift.
Vor allem über soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter erhielt sie zahlreiche Hasskommentare, die in den Religionen eigentlich tabu sein sollten. Die digitale Kommunikation forciere Enttabuisierungen im Miteinander der Menschen, beklagt der Sprachwissenschaftler Peter Schlubinski.
Man hat mehr Freiheit, man schreibt relativ schnell, man ist teilweise geschützt durch die Anonymität. Und das führt dazu, dass man Behauptungen aufstellt, die man vielleicht im Alltag nicht aufstellen würde. Und dass man auch sprachliche Register zieht, also zum Beispiel Beschimpfungen, Wörter aus der Fäkalsprache, aus dem Sexualwortschatz etc. pp., die man im Alltag normalerweise gegenüber Kommunikationspartnern nicht gebrauchen würde.
Die Bundesregierung will nun mit einem Gesetz gegen Hasskommentare in den sozialen Medien vorgehen und Facebook und Co. dazu veranlassen, entsprechende Posts schneller zu löschen. Das könne aber erst der Anfang sein, meint Thomas Hauschild.
Im Internet sind diese Dinge wie losgelassen und ich glaube nicht, dass eine menschliche Kommunität lange überleben kann, die das so losgelassen in einem großen Bereich von Öffentlichkeit laufen lässt. Ich bin ganz sicher, dass es hier immer härter zu Regulierungen kommen wird, denn es gibt keine politische Gemeinschaft und es gibt auch keine Gesellschaft ohne Regulierung der Tabuisierung und Enttabuisierung.
Wir können schon beobachten, dass so bestimmte Grenzen sich verschieben. Also wenn natürlich also bestimmte Tabubrüche immer häufiger auftreten, dann führt das ja auch zu einem gewissen Abstumpfungseffekt und dann wird die Grenze so Stück für Stück weitergeschoben.
Gerade bei religiösen Themen rufen Tabubrüche schnell Fundamentalisten auf den Plan, die auch vor der Androhung von Gewalt nicht zurückschrecken.
Da wird Angst gesät, da wird Angst gemacht. Und die soll natürlich ganz klar der Durchsetzung dieses Tabus dienen. Und es ist, wenn es um Leib und Leben geht, dann ist man mit der Frage konfrontiert, welches Risiko will ich eingehen?
Vor dieser Frage steht auch Seyrin Atesh. Nachdem sunnitische Religionswächter der ägyptischen Al-Azhar-Universität in einer Fatwa die Gründung liberaler Moscheen verboten haben, steht Seyrin Atesh unter Polizeischutz.
Das ist ein ganz klares, offenes Zeichen für diese Verurteilung, weil man weiß nicht, wohin das tatsächlich führen kann, wozu man dann fähig ist.
Eine Verrohung mache sich auch im politischen Spektrum breit, vor allem im Rechtspopulismus. Der Psychiater Hartmut Kraft.
Tabubrüche erregen, gerade auch in der Politik, zumindest erst einmal Aufmerksamkeit. Sie erregen Gegenwehr und insofern kann man sicher sein, wenn man Aufmerksamkeit erreichen möchte, dass es durchaus angebracht sein kann, hilfreich sein kann, die Tabus des Gegners, des anderen zu brechen.
Wie zum Beispiel bei der Dresdner Rede des AfD-Rechtsaußen Björn Höcke.
Wir Deutschen, also unser Volk, sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt pflanzt.
Ich kann mir vorstellen, dass bezogen auf seine Wählerschicht oder auf seine Gruppe, die er ansprechen will, das durchaus erfolgreich war. Wenn man das gesamtgesellschaftlich sieht, dann war das natürlich ein Schuss nach hinten und für ihn persönlich auch, da er ja also auch jetzt von der AfD, zumindest von der Mitte der AfD, stark angegriffen worden ist.
Sagt Peter Schlubinski, Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache.
Ich finde aber eigentlich noch interessanter die Sachen, die so eher unverdächtig erscheinen, wenn wir mal so in den Rechtspopulismus schauen und auch in dem Bereich so die Grenze zum Rechtspopulismus.
Damit zielt Peter Schlubinski auf einen Satz des SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz gegen die Politik von Angela Merkel.
Wenn ein Hauptquartier einer Partei und eine Regierungszentrale das Absinken der Wahlbeteiligung mit System betreiben, mit Vorsatz, als wahltaktische Maßnahme, dann nennt man das in Berliner Kreisen vielleicht asymmetrische Demobilisierung. Ich nenne das einen Anschlag auf die Demokratie.
Das ist ja auch eine starke Übertreibung und war ja inszeniert. Die Rede war komplett durchgeplant. Also man kann diesen Tabubruch inszenieren. Und ich denke, diese ganz kleinen, eher unverdächtigen Äußerungen, die sind interessanter als sozusagen die großen verbalen Keulen wie im Völkisch oder Lügenpresse. Ich glaube, sie sind tatsächlich gefährlicher, weil da wird eine Spirale in Gang gesetzt, so mit einem sozusagen schleichenden populistischen Sprachgebrauch, der mittel- und langfristig, glaube ich, gefährlicher ist als diejenigen, die am rechten Rand die verbale Keule zücken.
Man lügt nicht bei der Beichte, redet nie mit vollem Mund. Man sagt nicht Neger zu einem schwarzen Mann. Eine Frau lacht sie keine jüngeren Männer an. Tabu, was man nicht dürfen darf. Auch wenn man wollen würde, ist man doch so scharf tabu.
Lange Zeit galt der Tabubruch als etwas Positives. Verkrustete Strukturen wurden aufgebrochen, überkommene Moralvorstellungen in Frage gestellt. So mancher äußerte die Vision einer tabulosen Gesellschaft.
Das halte ich für absoluten Unsinn. Eine tabulose Gesellschaft gibt es nicht. Und in meiner Sichtweise, auch meiner Definition des Tabus, wird es das auch niemals geben.
Und auch für den Ethnologen Thomas Hauschild ist der Tabubruch durchaus zwiespältig.
Als Ethnologe kann ich nur sagen, wenn man kulturvergleichende Arbeit, dann weiß man, dass Menschen Tabuisierung brauchen und dass es gar keine Menschen gibt, die ohne Tabuisierung leben. Und jede Bewegung, die eine Enttabuisierung einleitet, die wird beantwortet durch eine Bewegung, die neue Tabuisierung auch setzt.
Eine Frau liebt keine Frau und ein Mann keinen Mann. Und wen der Papst in Rom liebt, geht niemand was an. Tabu, Tabu. Sowas von Tabu, 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 Tabu.
Die Lust am Tabubruch. Was hält eine Gesellschaft zusammen? Sie hörten eine Sendung von Michael Hollenbach.